Das Büchermagazin, heute mit Judith Heidkamp. Und Bücher als Orte eigenständigen Denkens und als Orte von Kritik, die interessieren uns an diesem 20. Januar besonders. Von verfolgten kritischen Stimmen über kritische Stimmen im Exil bis hin zu kritischen Stimmen, die in der Doppelgängerwelt des Internets bis zur Unkenntlichkeit neutralisiert werden. Das ist so unsere Bandbreite heute.
Die Erfahrung, die wir mit Trump früher gemacht haben, war nicht erfreulich. Also ich weiß nicht, was er unter dem freien Wort versteht, er oder auch mit Musk zusammen. Also ich fürchte, das wird noch schlimmer. Also durch Fake News und der Einfluss von X als Sozialmedia.
Nadim Wali war das, Vizepräsident des PEN Deutschland und Herausgeber einer Anthologie zu 25 Jahren Writers in Exile. Gleich ein Gespräch mit ihm. Im Schweizer Exil lebt der weißrussische Schriftsteller Sascha Filipenko, dessen Roman Der Schatten einer offenen Tür wir vorstellen. Wir sprechen über Naomi Kleins Buch Doppelgänger, ein Buch, das entstand, weil die Autorin immer wieder mit einer anderen, politisch völlig gegensätzlichen Naomi im Internet verwechselt wurde. Und dann haben wir noch Julia Schochs Roman Wild nach einem wilden Traum im Programm, von vielen Schochs-Fans sehr erwartet, Abschluss der Biografie der Einer-Frau-Trilogie.
Die ganze Welt der Bücher. Literatur am Montag. Auf Bayern 2.
Zitat: Die besorgniserregende Zunahme der Verfolgung, Folterung und Ermordung von DichterInnen, AutorInnen und Intellektuellen in aller Welt ist für die Bundesrepublik Deutschland Anlass, auch außerhalb des klassischen Feldes der Außenpolitik Mittel und Wege zu wählen, um einzelnen Opfern zu helfen. Dieser Satz ist 25 Jahre alt. Damals wurde das Unterstützungsprogramm Writers in Exile begründet, das das PEN-Zentrum Deutschland gemeinsam mit dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, das war damals ein ganz neues Amt, aufgesetzt hatte. 25 Jahre, in denen sich enorm viel verändert hat. Ist die Situation kritischer Autoren und Autorinnen seitdem besser geworden? Das ist eine Frage, die geht an Najem Wali, Schriftsteller, 1980 aus dem Irak geflohen, Vizepräsident des PEN, der eine Anthologie zu 25 Jahre Writers in Exile herausgegeben hat. Erstmal willkommen im Büchermagazin, Herr Wali.
Ja, danke, danke.
Sind die Besorgnisse um verfolgte Autoren und Autorinnen kleiner geworden?
Im Gegenteil, das sind noch größer geworden. Also heute Verfolgung und Terror, die Menschen an den Rande der physischen und psychischen auch Zerstörung treiben, sind wirklich ein breites Thema. Fast in den 5 Kontinenten erleben wir diese Verfolgung von Autoren und Autorinnen.
Wir reden ja an einem Tag, an dem in den USA ein neuer Präsident ins Amt kommt, der sich als Vorkämpfer für Meinungsfreiheit versteht. Wird sein Auftreten die Situation für kritische Stimmen weltweit einfacher machen?
Die Erfahrung, die wir mit Trump früher gemacht haben, war nicht erfreulich. Also ich weiß nicht, was er unter dem freien Wort versteht, er oder auch mit Musk zusammen. Also ich fürchte, das wird noch schlimmer. Also durch Fake News und der Einfluss von X als Sozialmedien wird die Verfolgung nicht zugutekommen.
Wie ist es heute? Wie viele Plätze gibt es im Programm Writers in Exile und welche Hilfen gehören dazu? Vielleicht erklären Sie es mal kurz.
Also erstmal das Programm Writers in Exile, wie Sie gesagt haben, gefordert von dem Kulturministerium, existiert noch trotz aller Kürzungen, die wir erleben im Kulturbereich. Auch von denen sind wir auch jetzt betroffen für das Jahr 2025. Es wurde fast ein Viertel gekürzt und ich hoffe, dass wir doch eine Aufstockung bekommen. Also wir haben jetzt insgesamt 15 Autoren im Programm aus der ganzen Welt, die hier frei schreiben können. Ich bin nicht verantwortlich für das Programm, ich bin verantwortlich für Writers in Prison. Ich recherchiere jeden Tag, ich recherchiere in der ganzen Welt, wo jetzt Autorinnen und Autoren unsere Hilfe brauchen und wo am meisten jetzt die Solidarität nötig ist. Und dann versuche ich natürlich mit diesen Autoren Kontakt aufzunehmen und dass wir in Zusammenarbeit mit dem deutschen Konsulat in der Welt, dass wir Visa für sie kriegen, dass sie nach Deutschland kommen und in dem Programm aufgenommen.
Wie lange können Sie hier bleiben? Wie lange währt so eine Hilfe?
Also das sind 3 Phasen. Also erste ist ein Jahr, das ist das erste Mal und dieses ein Jahr kann verlängert werden. Je nachdem, wenn die Situation sich ändert in seinem Land, dann können die Autoren auch zurück. Bis 3 Jahre, also damit wir auch andere Hilfsbedürftige helfen können.
Und was ist nach 3 Jahren?
Nach 3 Jahren, wenn sie hier bleiben, dann entweder kommen sie in andere Programme, mit denen wir in Kontakt sind, andere Stiftungen, andere Programme, oder dass sie Asyl beantragen. Und also bis jetzt haben wir keine schlechte Erfahrung mit den Behörden gehabt, dass die Leute auch nachher Asyl bekommen.
Sie haben jetzt also diese Anthologie herausgegeben, die Rückschau, Rückblick hält auf Schicksale, mit denen das Programm zu tun hatte in diesen 25 Jahren. Gefährdete Stimmen in einer Welt in Gefahr, so heißt sie. 25 Jahre Writers in Exile. Da sind viele verschiedene Texte drin, jeweils eine kurze Biografie, Verfolgte aus so vielen Konflikten. Wie haben Sie die Texte ausgewählt?
Ja, das ist wirklich wahr. Es ist eine kleine, wie Sie sehen, aber vielfältige Auswahl. Auch die zeitlich auf die letzten 2,5 Jahrzehnte begrenzt ist. und mit dem Jahre 99 beginnt, also dem Jahr der Gründung vom Writers in Exile. Das war für mich eine Herausforderung, weil ich musste fast 2000 Seiten lesen, alle Texte, die wir haben von den verfolgten Autoren, die hier bei uns im Programm waren. Und ich musste begrenzt diese Anthologie machen. Und da hat mir wirklich wehgetan, dass ich einige schöne Texte nicht in der Anthologie unterbringen konnte, wegen der begrenzten Zahl von Seiten und etc. Und am Ende, für mein Gefühl, habe ich versucht, vielleicht die besten Texte daraus zu nehmen, oder die mehr stellvertretend sind für Verfolgung und Terror und Bitterkeit, das Exil. Und das sind die Themen dieser Anthologie an sich, ne?
Und die Formen sind sehr, sehr verschieden. Also es gibt zum Beispiel die wütende Anklage gegen den Diktator mit vielen Beschimpfungen, die bestimmt in sich schon wieder verfolgungsträchtig war. Es gibt aber auch sowas wie den Monolog eines Bleistifts. Es gibt Reportagen, es gibt Gedichte. Nobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch ist vertreten aus Belarus, um mal ein paar Namen zu nennen. Asli Erdogan aus der Türkei, Sergei Lebedev aus Russland, Stella Gaetano aus dem Sudan. Aber all diese Texte sind eben, das haben Sie ja gerade auch schon gesagt, Zeugnis von Gewalt und Willkür und Verfolgung. Gab es bei dieser Auswahlarbeit irgendetwas, was Ihnen Hoffnung gemacht hat?
Ja, natürlich. Also Hoffnung ist auch dabei. Also allein, dass diese Autoren, diese Bitterkeit des Exils, dass sie diese Texte uns zeigen, alles dabei, dass man freischreibt, also gibt uns auch Hoffnung. Und ich wollte auch diese Vielfältigkeit zeigen. Also Essays, Monologe, Theater, Non-Fiction-Texte. Und egal wie wütend sie manchmal sind, aber was wirklich für mich war wichtig, dass sie auch schöne Texte sind. Also sie haben nicht auf der Form verzichtet, dass sie auch literarisch was vermitteln konnten.
Es wird hier Exilschriftstellern immer wieder vorgeworfen, und das ist heute nicht anders als in anderen Jahrhunderten. Sie schrieben ja über Dinge, die sie gar nicht mehr richtig beurteilen könnten, weil sie ja im Exil sind und nicht mehr vor Ort. Und Sie haben jetzt ein Vorwort dazu geschrieben, in dem es Ihnen darum geht, zu zeigen, dass der Ort des Schreibens überhaupt nicht wichtig ist. Inwiefern?
Ja, genau. Also das ist ein alter Vorwurf. Aber die Erfahrung auch, selbst die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, oder die Erfahrung, die wir von Literatur mitbekommen haben. Also wenn Autorinnen oder wenn auch Künstler auch weit weg von ihrem Gänsefüßchen Heimatort sind, dann können sie mehr diesen Ort in Details betrachten. Auch die Neugierde. Also ich weiß, dass seitdem ich im Exil bin, meine Neugierde in Bezug auf die Leute, die aus dem Irak kommen, ist größer als ich im Irak selbst damals war. Also ich fragte sie immer, wie die Lage ist, was haben sie erlebt, etc. Und das sind alles Menschenerfahrungen, die nachher in die Literatur einmünden.
Sie machen ja auch darauf aufmerksam, dass es viele große literarische Werke gibt, die auch nicht vor Ort entstanden sind, sondern eben ganz woanders.
Ja, genau. Also großer Teil der wichtigsten Klassiker, die wir kennen, die sind im Exil geschrieben. Zum Beispiel Dante. Dante hat seine Bücher im Exil geschrieben. Oder von unserem Zeit heute, also Garcia Marquez, Vargas Llosa, auch Oscar Wilde, die drei Religionen, die Hauptreligionen, also Christentum, Islam, Judentum, sind im Exil geschrieben worden, also die Bücher. Wenn man das Exil so betrachtet, dann man kann auch hoffen, dass Exil nicht das Ende von Kreativität, das Ende von Kunst oder von Literatur oder von Denken. Im Gegenteil, Exil gibt die Möglichkeit, dass man frei schreibt und frei denkt. Und das ist der Sieg des Exils gegenüber Tyrannen und Diktatoren.
Gefährdete Stimmen in einer Welt in Gefahr. 25 Jahre Writers in Exile. Diese Anthologie, über die wir hier sprachen, ist gerade jetzt im Januar erschienen im Secession Verlag und sie kostet 25 Euro. Herausgegeben wurde sie von Najem Wali, Vizepräsident des PEN und hier mein Gesprächspartner. Ich sage Ihnen vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, vielen Dank, danke nach München.
Nicht nur die USA bekommen einen neuen alten Präsidenten. Am 26. Januar ist Wahl in Belarus. Das Ergebnis dort steht allerdings schon fest. Diktator Alexander Lukaschenko regiert weiter. Viele, die konnten, sind aus Weißrussland ins Exil gegangen, darunter auch Sascha Filipenko aus Minsk, der das Lukaschenko-Regime wiederholt öffentlich kritisiert hat. In seinen Romanen erzählt der Schriftsteller aber auch immer wieder von Russland und der russischen Gesellschaft. Dort hat er eine Zeit lang gelebt, inzwischen ist er in der Schweiz zu Hause. Auch Der Schatten einer offenen Tür, sein neues Buch, das als Kriminalroman daherkommt, führt in die russische Provinz. Nils Beindke.
Man könnte auch von einer Strafexpedition sprechen. Alexander Koslow, Kriminalkommissar, Tschetschenien-Kriegsveteran, von einer Angina gezeichnet und von seiner Frau verlassen, wird einmal mehr nach Ostrog geschickt, einen gottvergessenen Ort weit entfernt von Moskau. Vor Jahren war er schon einmal dort und hat erfolgreich gegen den kriminell gewordenen Bürgermeister ermittelt. Nun soll Koslow eine rätselhafte Suizidserie aufklären unter Jugendlichen in einem Waisenhaus. Einen solchen Fall gab es tatsächlich. Sascha Filipenko hat ihn zur Grundlage für seinen Roman »Der Schatten einer offenen Tür« gewählt.
Это реальная история, которую я узнал от нескольких своих коллег-журналистов, и они по-разному мне рассказали.
Mehrere befreundete Journalisten haben mir von dieser Geschichte erzählt, ganz unabhängig voneinander. Ich wollte dem auf den Grund gehen und entdeckte dabei, das ist ein interessantes Sujet, um der Frage nach den guten Taten nachzugehen. Ein reicher Mann hielt es für eine gute Tat, ein Flugzeug zu chartern und Waisen und armen Kindern einen Urlaub am Meer zu spendieren. Nach einer Weile begann unter diesen Kindern eine Suizidserie, ein spannendes Thema.
Er hatte keine Lust auf Ostrog, heißt es lakonisch im Roman, dessen Kapitel Gesänge genannt werden und damit auch an die Odyssee erinnern. Den vom Kommissariat verordneten Provinzaufenthalt will sich Koslow mit Hilfe der Literatur etwas erträglicher machen. Er ist ein Leser, liebt vor allem Gedichte und steckt am Flughafen nicht den Band mit antiken Sagen aus Griechenland, dafür aber eine Literaturzeitschrift ins Reisegepäck. Ein Text daraus, eine frühere Erzählung von Sascha Filipenko, fließt später in den Roman ein, die Geschichte eines Tierarztes, der sich weigert, einen Hund einzuschläfern und später von einem Gericht dafür verurteilt wird. Auf die Figur Koslow blickend, sagt der belarussische Schriftsteller, er wollte die griechische Tragödie in unsere Gegenwart überführen.
Мне хотелось соблюсти жанр трагедии греческой. Мне хотелось перенести ее в наш мир и показать, что она по-прежнему актуальна.
Ob die Leserinnen und Leser eine Katharsis erleben, weiß ich nicht. Ich habe alles dafür getan, dass es möglich ist. Ich finde das Spiel mit neuen literarischen Formen immer interessant. Zudem muss man heute als Schriftsteller in der Lage sein, die Leserinnen und Leser nicht nur hinter dem Ofen, sondern auch hinter den Bildschirmen und Displays hervorzulocken. Wenn man ihnen schwere Themen auftischt und erzählt, bleiben sie vermutlich lieber bei der oberflächlichen Berieselung. Ich muss sie neugierig machen. Außerdem geht es in meinem Buch auch um psychiatrische Zwangsbehandlung. Ohne spannende Form würde sich für so ein Thema kein Mensch interessieren.
Sascha Filipenko, geboren in Minsk, hat lange in St. Petersburg und Moskau gelebt und dort als Journalist und Schriftsteller gearbeitet. Seit 2020 ist er in der Schweiz im Exil und schildert in raffiniert konstruierten, tiefgründigen Romanen Geschichte und Gegenwart im autokratischen russischen Staat. Dessen erbarmungslose Realität zeigt sich am Schicksal der Waisenkinder. Ebenso an dem von Petja Pawlow, der anderen zentralen Figur in »Der Schatten einer offenen Tür«. Petja, aus Ostrog stammend, ist einst selbst in dem Waisenhaus aufgewachsen, in dem etliche der jungen Bewohner nicht mehr leben wollen. Als Erwachsener beweist er soziales Engagement und setzt sich für den Umweltschutz ein. Einsam protestiert er gegen den Bau einer Fabrik und damit gegen einen mächtigen Oligarchen.
Это фигура человека, который просто защищает какие-то элементарные свободы, фундаментальные ценности.
Петя setzt sich für die Freiheit ein und ebenso für zentrale menschliche Werte. Er verteidigt sie aktiv. Und das macht ihn in dieser Gesellschaft zum Idioten. Er gilt als naiv, wie einer, der nicht versteht, worum es geht und der die Spielregeln nicht kapiert. Dabei ist Petja einer, der immer wieder elementare Werte einfordert und für sie eintritt.
Die Polizei in Ostrog behauptet, Petja sei verantwortlich für die Suizide. Der unbequeme Idealist ist ein willkommener Sündenbock. Er kommt ins Gefängnis und wird brutal gefoltert. Alexander Koslow wiederum verwirft diese Theorie und ist von Petjas Unschuld überzeugt, aus gutem Grund, wie der Roman von Sascha Filipenko zeigt. Die Geschichte durchziehen diverse russische Songs und Gedichte, von Pussy Riot oder auch von Vera Poloskova, auch diese Texte Reflexionen über die Gegenwart in einem autoritären Staat. Nur am Wochenende zum Geldautomaten lassen sie uns aus den Vollzugsanstalten, heißt es im Gedicht von Vera Poloskova, die heute im Exil lebt. Unter der Oberfläche der Geschichte von Alexander Koslow, den Waisenhauskindern von Ostrog und Petja Pawlow, eröffnet sich eine feinsinnige philosophische Reflexion über ein Land voller Verheerung, Verrohung und Gewalt. Es wird klar, warum diese Odyssee nicht mit einer geglückten Heimkehr des Irrfahrers enden kann. Es gibt kein Entkommen aus der Wirklichkeit.
Sascha Filipenkos Roman »Der Schatten einer offenen Tür« ist bei Diogenes erschienen, in der Übersetzung von Ruth Altenhofer, die auch beim Gespräch des Schriftstellers mit Nils Beindker dolmetschte. Das Buch kostet 25 Euro. Meinungsfreiheit und Exil, Propaganda und Widerstand, Lüge und Wahrheit. In einer Zeit, in der manchen Wörtern immer mehr der Sinn abhanden kommt, manche von Frieden sprechen, aber Krieg meinen, Freiheit mit Sklaverei verwechselt wird und Unwissenheit mit Stärke, da sollte man einen Roman wiederhören. Diesen.
Und wenn alle anderen die von der Partei oktroyierte Lüge akzeptierten, wenn alle Berichte gleich lauteten, dann ging die Lüge in die Geschichte ein und wurde Wahrheit. Wer die Vergangenheit kontrolliert, lautete die Parteiparole, kontrolliert die Zukunft. Wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit. Und doch war die Vergangenheit, so veränderbar sie ihrer Natur nach war, nie verändert worden. Was jetzt wahr war, blieb wahr für alle Zeiten. Es war ganz einfach, es erforderte nichts weiter als eine nicht abreißende Siegesserie über die eigene Erinnerung. Realitätskontrolle nannte man das. In Neusprech Doppeldenk.
Christian Brückner, The Voice, liest aus George Orwells berühmter Dystopie 1984. Mehr davon jetzt zu finden als Bayern 2 Hörbuch-Podcast in der ARD Audiothek. Unsere literarische Empfehlung zum Zeitgeschehen. Pravda, Wahrheit, hieß das Zentralorgan der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Die Pravda existiert ja auch weiter. Und Truth, Wahrheit, heißt die Social-Media-Plattform des ab heute neuen US-Präsidenten Donald Trump. Gegründet hatte er True Social ja, als er bei anderen Plattformen nach dem Sturm aufs Kapitol gesperrt wurde. Das sind allerdings heute längst alte Kamellen. Die Tech-Milliardäre aus Silicon Valley rollen den roten Trump-Teppich aus. Und TikTok wird beendet und gleich wieder verlängert. Verdient wird Geld auf Social Media mit hochkochenden Emotionen. Die liebt der Algorithmus, nicht mit Fakten. In die Social-Media-Welt geht's mit unserem nächsten Thema.
Bayern 2. Die ganze Vielfalt der Kultur.
Die US-amerikanische Autorin und Aktivistin Naomi Klein stieß in der Social-Media-Welt auf eine Doppelgängerin ihrer selbst. Und diese Doppelgängerin ließ sie dann nicht mehr los. Die Anziehungskraft der anderen Naomi war so groß, dass Naomi Klein ihr immer weiter folgte und schließlich aus ihren Erfahrungen und Erkenntnissen im Leben mit dieser Doppelgängerin ein Buch geschrieben hat. Thomas Kretschmer ist Naomi Klein in die Welt ihrer Doppelgängerin gefolgt und jetzt ist er hier bei mir im Studio. Grüß dich, Tom.
Hallo, Judith.
Also, erste Frage natürlich, wer ist denn die andere Naomi? Wer ist diese Doppelgängerin von Naomi Klein?
Diese Doppelgängerin ist Naomi Wolf. Die ist geboren 1962 in San Francisco, 8 Jahre vor Naomi Klein. In den 1990er Jahren ist Naomi Wolf, die Doppelgängerin, berühmt geworden als Feministin und Autorin des Buchs Der Mythos Schönheit. Was die beiden Naomis auch noch verbindet, ist eben, sie sind beide Autorinnen, sie sind beide auch Aktivistinnen. Aber Naomi Wolf nimmt einen anderen Weg. Von ihrer feministischen Position aus wird sie zunehmend konservativer, rückt näher an Fox News heran, an Donald Trump, geht in diese rechte Ecke. Und vor allem die Corona-Pandemie löst bei ihr einen kompletten Seitenwechsel aus. Sie folgt inzwischen Verschwörungstheorien und Corona-Leugnern. Sie ist häufig zu Gast im Podcast von Steve Bannon, diesem Berater von Donald Trump in seiner ersten Amtszeit. Und Naomi Wolf verbreitet inzwischen ungeheuerliche Verschwörungstheorien. Also eine, die wir alle kennengelernt haben während der Corona-Pandemie, ist die, dass die Impfung angeblich viel gefährlicher sei als die Krankheit selbst. Das hat Naomi Wolf sehr offensiv vertreten. Und das Schockierende für die Autorin Naomi Klein ist, sie wird in der Online-Welt immer wieder mit dieser anderen Naomi verwechselt. Tatsächlich von realen Personen, die ihr plötzlich Aussagen von Naomi Wolf zuschrieben, aber auch verstärkt durch die Algorithmen, die halt diese Ähnlichkeiten erkennen, sodass die Verwirrung immer größer wird und Naomi Klein und Naomi Wolf irgendwie immer näher zusammenkommen, obwohl sie wirklich vieles trennt.
Also die Algorithmen sagen quasi, euer Aufregerpotenzial ist sehr ähnlich.
So kann man das, glaube ich, schon fassen, ja. Und sie haben eben beide diesen Schnittpunkt in der Vergangenheit, weil sie beide aus der emanzipatorischen feministischen Bewegung kommen.
Der Untertitel für dieses Buch über die Doppelgänger ist ja Analyse unserer gestörten Gegenwart. Es geht also jetzt tatsächlich nicht nur um ein Problem von Naomi Wolf oder Naomi Klein. Wie ist dieser Schritt? Also weshalb verhilft diese relativ spektakuläre Geschichte, auch beunruhigende Geschichte natürlich, dann zu so einer Analyse? Kann sie das einlösen?
Ich finde, sie kann sehr gut einlösen, weil dieses Doppelgängermotiv ein ganz wunderbares Werkzeug ist, um die Gegenwart zu analysieren. Und zwar auf verschiedenen Ebenen. Also es kann ja erstens ganz real passieren, dass ein Thomas Kretschmer oder eine Judith Heidkamp ein Facebook-Profil haben. Und es gibt aber noch 5 andere Menschen, die eben auch diese Namen tragen, Thomas Kretschmer oder Judith Heidkamp, und ebenfalls ein Facebook-Profil haben oder ein Instagram-Profil. So eine Art Doppelgänger, denen man aber eigentlich nie begegnet, wenn man da nicht so aktiv ist wie Naomi Wolf. Sie geht noch einen Schritt zurück und sagt, auch unsere eigenen Profile in den sozialen Medien sind ja so eine Art Doppelgänger. Also wir erschaffen eine Persona und stellen die im Netz anderen zur Verfügung. Wir bauen ein Bild von uns in diesen sozialen Netzwerken,
das meistens immer viel positiver ist als man selbst.
Wohl immer viel positiver ist, aber gleichzeitig immer unvollständig. Man bildet ja nur einen Teil seiner selbst da jeweils ab. Und dann gibt's noch Doppelgänger von uns, die wir überhaupt nicht kontrollieren können. Also alle Datenprofile, die wir hinterlassen. Egal ob bei der Bank, ob bei den öffentlichen Nahverkehrsunternehmen, wenn wir ein elektronisches Ticket kaufen, bei den Online-Händlern natürlich, die auch Teile unserer Persönlichkeit extrem gut kennen aufgrund unseres Einkaufsverhaltens. Und die alle wissen zumindest über Teilbereiche eines jeden von uns sehr viel. Und drittens ist, und das ist jetzt der Spezialfall wiederum von Naomi Klein, diese reale Doppelgängerin, nämlich Naomi Wolf, der ist für sie der Schlüssel der von ihr sogenannten Spiegelwelt, also die Welt von Fox News, von Donald Trump, von Steve Bannon. Bei uns könnte man sagen, die Welt von Russia Today, die Welt der Reichsbürger, die Welt der Querdenkerinnen. Also eine Welt, die diverse Politiker von der Rechten gerne inszenieren und die da von den sozialen Medien wunderbar unterstützt werden. Und das Erschreckende daran ist aus Sicht von Naomi Klein, diese Spiegelwelt ist eine Welt, wie sie schreibt, die frappierende Ähnlichkeit mit unserer Welt selbst hat, aber ganz offensichtlich verzerrt ist. Aber, und das ist die wesentliche Erkenntnis für Naomi Klein, die Welt der Doppelgängerin ist vielleicht manchmal zum Lachen irrsinnig, aber sie ist Teil eines Wandels, den es unbedingt ernst zu nehmen gilt.
Sie ist ja, muss man vielleicht auch noch sagen, nicht nur Autorin und scharfsinnige Analytikerin, sondern auch als BDS-Aktivistin bekannt. Also sie unterstützt selbst Jüdin öffentlich diese Boykottbewegung, die in Deutschland vom Deutschen Bundestag als antisemitisch eingeordnet worden ist. Spielt das in dem Buch eine Rolle oder lässt sie das weg?
Ja, auch der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern ist Teil ihrer Analyse in diesem neuen Buch. Da beginnen einem das Dr. Jekyll und Mr. Hyde-Thema gewissermaßen wieder. Wichtig zu wissen ist, das Buch ist geschrieben vor dem 7. Oktober 2023, also vor dem terroristischen Überfall der Hamas. Aber Naomi Klein macht schon damals klar, sie ist weiterhin Unterstützerin von BDS, also dieser Initiative, die dazu aufruft, den Staat Israel zu boykottieren. Sie kritisiert weiterhin deutlich die Regierung Netanyahu und die Art und Weise, wie Militär und auch die Mehrheitsgesellschaft in Israel mit den Palästinensern umgehen. Das ist gerade aus deutscher Sicht mit der Erinnerung und der Verpflichtung durch die NS-Verbrechen oft ziemlich an der Grenze dessen, was hierzulande Konsens ist und was man auch gerne lesen möchte oder was ich gerne lösen möchte. Aber glücklicherweise muss man mit ihr ja in diesen Punkten nie einverstanden sein. Und ich finde dann schon, so wie Meron Mendel auch gerne argumentiert, man sollte es zumindest dann auch aushalten, diese andere Sichtweise zu lesen und wahrzunehmen.
Und wie ist es insgesamt beim Lesen? Sie bringt ja wahnsinnig viel zusammen. Also ich höre eine gewisse Begeisterung beim Lesen raus, aber auch ein sehr, sehr großes Feld, was hier behandelt wird. Also einmal wird eine tiefgehende Analyse versprochen, dann aber auch ihre persönliche Geschichte. Die hat ja viele Details, die man alle erklären muss. Ist das ein Lesevergnügen oder ist es anstrengend?
Also ich finde, durch diese persönliche Perspektive, auch durch ihre Könnerschaft als Autorin, sie ist ja da als Ich-Erzählerin unterwegs und nimmt einen immer wieder mit, baut auch so Cliffhanger ein, erzählt teilweise aus ihrem Familienleben. All diese Dinge machen das Buch tatsächlich sehr gut lesbar. Und Naomi Klein baut so eine Art Detektivgeschichte, indem man ihr immer weiter nachfolgt, um mehr über ihre Doppelgängerinnen und über die Doppelgängerin zu erfahren. Eine kleine Einschränkung ist, dass das Buch wie häufig inzwischen bei so umfangreichen Texten von zwei Übersetzerinnen und Übersetzern ins Deutsche übertragen worden ist. Das sind Peter Robert und Rita Seutz, die das sehr, sehr gut gemacht haben, auch in Anbetracht der Materialfülle. Es sind nur an manchen Stellen so ein paar kleine, seltsame Übersetzungsbeispiele drin, wo man sich denkt, naja, das war wohl die erste Variante, die im Online-Lexikon vorgeschlagen wurde, wo es vielleicht ganz gut gewesen wäre, nochmal eine zweite zu suchen.
Ja, und inhaltlich, was ist inhaltlich deine Bilanz? Was sind die zentralen Erkenntnisse, die diese Idee mit dem Doppelgängermotiv zu analysieren dir gebracht haben?
Es ist spannend. Am Ende kommt sie zurück zum Anfang, zur Kränkung, die sie durch diese Doppelgängerin erfahren hat und erfährt. Denn Doppelgängerin heißt ja, niemand ist so individuell und außergewöhnlich, wie wir das alle immer von uns denken. Das lernt sie da. Und niemand ist vor allem so individuell und außergewöhnlich, wie es uns die sozialen Medien immer so gerne einflüstern wollen. Naomi Klein sagt stattdessen, wir alle haben Doppelgänger, wir sind gar nicht so besonders oder einzigartig. Und aus dieser Erkenntnis entwickelt sie eine neue Sichtweise, weg vom Ich und Ego als Mittelpunkt des Universums hin zu einem Weltbild, das die anderen und das andere wahrnimmt. Die Mitmenschen sowieso, aber auch die Tiere, Lebewesen, überhaupt soziale Beziehungen. Naomi Klein plädiert in diesem Buch wieder ein Wir zu sehen statt lauter Egos. Und das ist aus ihrer Sicht auch der erste Schritt, mit dem man die Welt der Doppelgänger überwinden kann.
Doppelgänger, eine Analyse unserer gestörten Gegenwart von Naomi Klein, ist im S. Fischer Verlag erschienen, zu haben zum Preis von 29 Euro, übersetzt aus dem Englischen von Peter Robert und Rita Seuss. Tom Kretschmer hat's gesagt und es ist ein ganz schön dickes Buch über 500 Seiten. Danke dir für dein Lesen und deine Einschätzung.
Sehr gerne.
Der Schriftsteller, den Walli letzte Woche kutschierte, der von sich sagte, er erschaffe Monster und habe das Herz eines kleinen Jungen, Pause, auf seinem Schreibtisch stehen. Das war Horrorkönig Stephen King, genau. Julia Comparato war diejenige von den Einsenderinnen mit der richtigen Antwort, die am meisten Glück hatte und bekommt von uns einen Bücherwunsch erfüllt. Ursula Krechels Roman »Sehr geehrte Frau Ministerin« geht nach München-Sendling. Das Büchermagazin-Team wünscht Freude beim Lesen. Und das nächste Taxi ist auch schon bestellt. wenn Sie den Fahrgast erkennen, die Antwort bitte an kulturleben@br.de per Mail oder auch gerne klassisch per Post an den Bayerischen Rundfunk, Redaktion Kulturaktuell, Kulturleben 80300 München, Wunschbuch dazu schreiben.
Servus, ich bin's, die Walli. Oh, Jesus. Hab ich mich erschreckt.
Ich krieg euch noch. Wartet nur.
Sind Sie auf der Jagd? Hasen oder was?
Nach Ratten. Seit dem Spanischen Bürgerkrieg kann ich die Mistviecher nicht leiden.
Sie haben da unten gekämpft. Auf welcher Seite?
Bei der POM, der Arbeiterpartei der marxistischen Einheit.
Nicht bei den internationalen Brigaden?
Die wurden von der Sowjetunion unterstützt. Ich verabscheue den russischen Totalitarismus und seinen vergiftenden Einfluss.
Hm. Wo soll's denn hingehen?
Nach Craig House. Muss meine Vorräte aufstocken.
Also, Tee ist immer noch rationiert. Und Tabak.
Na, dann sollte ich wohl mit dem Rauchen aufhören.
Besser spät als nie.
Gibt's denn wieder Papier? Ich schreibe an einem neuen Roman. Vielleicht an meinem letzten.
Jetzt sag's doch nicht sowas. Die Luft auf Jura tut Ihnen sicher gut.
Ich mag diese Insel. Sie ist so unhinkommbar. Im Gegensatz zu London.
Ja, hier in Schottland haben sie ihre Ruhe.
Die Zeit vergeht nicht schneller als früher, aber wir laufen eiliger an ihr vorbei.
Und? Kommen Sie voran mit Ihrem Roman?
Ja, ich tippe immer am Abend nach der Arbeit auf dem Hof und im Garten. Finden Sie den Titel? Der letzte Mensch in Europa.
Naja, ein bisschen umständlich, oder?
Stimmt. Benutze nie ein langes Wort, wenn ein kurzes ausreicht.
Und wovon handelt's?
Von der Zukunft. Wir bewegen uns auf ein Zeitalter zu, in dem Gedankenfreiheit zunächst eine Todsünde und später ein leerer, abstrakter Begriff sein wird.
Aber Gedanken sind doch immer frei.
Das selbstständig denkende und handelnde Individuum wird ausgelöscht werden. Durch vollkommene Technisierung.
Also, ich höre gern Radio.
Das Radio? Später werden es vielleicht Teleschirme sein, gehört zum System organisierter Lüge und Täuschung.
Okay, aber hier auf den Hebriden...
Wird man versteckte Mikrofone zur flächendeckenden Überwachung einsetzen.
Was? Mikrofone auf Jura? Ja. In dieser Idylle? Ich brauche frische Luft. Also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
Man wird die Logik gegen die Logik ins Feld führen, die Moral ablehnen und sie zugleich für sich in Anspruch nehmen.
Irgendwie klingt das widersprüchlich für mich.
Ich nenne es Doppeldenk. Zwei widersprüchliche Überzeugungen aufrechterhalten und beide akzeptieren.
Aha. Und wie soll das funktionieren?
Durch Realitätskontrolle. Stellen Sie sich einen Stiefel vor, der in ein Gesicht tritt.
Oh.
Immer und immer wieder. Das ist die Zukunft.
Wir sind gespannt auf Ihre Antworten auf unsere Rätselaufgabe heute. Wenn die Schriftstellerin Julia Schoch auch in ihrem autofiktionalen Schreiben immer aufs Ganze gehend vor Abiturienten und Abiturientinnen spricht, was sie vor einiger Zeit in Saarbrücken tat, dann lautet ihr Ratschlag für den Lebensweg so: Stürzen Sie sich vor allem in die Liebe. Verschwenden Sie sich, sparen Sie sich und Ihre Gefühle nicht auf. Seien Sie großzügig und mutig, wenn es um die Angelegenheiten des Herzens geht. So ein rückhaltloser Umgang mit den Angelegenheiten des Herzens, dem Glück, dem Schmerz drumherum, der entspricht auch der Haltung der Erzählerin der Trilogie Biografie einer Frau, die die 1974 geborene Julia Schoch nun abgeschlossen hat. Eine plötzlich auftauchende Halbschwester stand im Zentrum des ersten Buchs, das Paar des Jahrhunderts war das Thema des zweiten Bandes und in Wild nach einem wilden Traum geht es natürlich wieder um die Liebe, aber auch und gleichzeitig um das Schreiben. Tilla Fuchs.
Julia Schoch ist bekannt für spektakuläre Romananfänge. Wir haben übrigens denselben Vater. Oder im Grunde ist es ganz einfach. Ich verlasse dich, lauten solche ersten Sätze, die für die Autorin zentrale Bedeutung haben.
Die sind Anfangsimpuls, der überhaupt das Erzählen in Gang bringt. Und wenn ich die gefunden habe, dann bin ich ganz froh, dann weiß ich, wie ich loslaufen muss. Und dann laufe ich sozusagen schreibend in die Ebene und suche mir die Teile zusammen, die dazugehören.
Und wohin läuft sie in Wild nach einem wilden Traum, dem Abschluss ihrer Romantrilogie?
Ich setze noch einmal an einem anderen Punkt.
Ein scheinbar lapidarer zweiter Einstieg also, der gleichzeitig einen Hallraum öffnet, der bei der Romanistin und Übersetzerin Julia Schoch immer mitklingt. Angefangen hat das so, lautet der ebenso lapidare, aber entschiedene Romananfang von Louis-Ferdinand Céline's Reise ans Ende der Nacht. Schochs Erzählerin dagegen tastet, ist unsicher. Sie schildert ihre Affäre mit einem Mann, der der Katalane genannt wird. Kennengelernt haben sich die beiden während eines Schreibstipendiums in einer Künstlerkolonie in den USA.
Obwohl es doch schon einen Mann in meinem Leben gab, genauer gesagt, meinen Mann.
Die Erinnerung an die Affäre mit dem Katalanen hallt Jahre nach und bildet dennoch nur die Rahmenhandlung, die Außenhaut des Romans. Zwischen den Erzählsträngen windet sich eine weitere Geschichte heraus. Darin geht es um einen anderen Mann, genannt der Soldat. Begegnet ist ihm die Erzählerin als Zwölfjährige in einem Wäldchen nahe der Garnisonsstadt E am Stettiner Haff, in der sie mit ihren Eltern, der Vater ist Offizier in der nahen Kaserne, zu DDR-Zeiten lebt. Es ist weniger ein erotisches als vielmehr intellektuelles Erweckungserlebnis. Was macht eine künstlerische Existenz aus? Wie werde ich Schriftstellerin? Dass die Erinnerung an diese Begegnung wieder an die Oberfläche kommt, verdankt sie dem Katalanen. Seine Geschichte wird zum Vehikel für die Geschichte des Soldaten, zum Zeitfahrzeug, wie es im Roman heißt.
Kehrt man denn so leichtfüßig ins Reich der eigenen Kindheit zurück? Handelt es sich um ein klar umrissenes, abgezäuntes Gelände, in das man jederzeit hineinspazieren kann? Wir bewohnen unsere Vergangenheit, wie man Träume bewohnt.
Und wilde Träume wuchern bis in die Realität hinein, werden zu Auslösern für die Erzählerin oder für die Erzählerinnen. Denn wie sind die Frauenfiguren in Schochs Trilogie miteinander verbunden? Erzählt die Biografie einer Frau trotz variierender Settings letztlich immer von ein und derselben Person?
Ich hatte so über mehrere Jahre in meinen Notizbüchern immer wieder verschiedene Notizen zu Frauen, aber habe dann gemerkt, dass es im Grunde immer dieselbe Ich-Erzählerin ist. Und ich habe dann immer nur drüber notiert, so Frau 1, Frau 2, Frau 3. Aber im Grunde habe ich gemerkt, dass sich das in einem Buch nicht fassen lässt und dass es sehr viel eleganter wäre, jede Perspektive zu ihrem Recht kommen zu lassen und damit ja auch zu zeigen, dass wir in verschiedenen Stadien unseres Lebens jeweils anders auf dieselben Dinge schauen. Das ist einfach wieder ein anderer Blick in das Gelände desselben Lebens.
Lange Zeit ist der Soldat meiner Kindheit für mich etwas Übriggebliebenes gewesen. Das Relikt einer untergegangenen Epoche, fast schon eine Fantasiegestalt. Inzwischen sehe ich in ihm einen Vorboten, durch den alles Gekannte von Neuem beginnt. Auf die Zerstörung folgt die Veränderung. Folgen Phasen eines zittrigen, bedeutungslosen Friedens, der nur wieder die Zerstörung nach sich zieht.
Fast glauben wir, Walter Benjamins Engel der Geschichte zu hören, bevor dem vieldeutigen Anfangssatz doch ein augenzwinkernder, hoffnungsvoller Schluss folgt.
Julia Schoch, Wild nach einem wilden Traum, erschien bei DTV, 23 Euro. Im Februar ist Julia Schoch mit dem Buch in Bayern auf Lesereise, am 19. in München und am 20. Februar in Nürnberg im Literaturhaus.
Je veux te quitter, je sais que c'était pas le projet. J'ai essayé de parler plein de fois, mais tu m'écoutes pas, tu m'écoutes pas. Tu t'écoutes, toi, tu t'écoutes. Et t'as souvent raison, parce que t'es génial. Tu t'écoutes, toi, tu t'écoutes. Mais sans m'écouter, c'était sûr que ça finirait mal. C'est pas non plus que ta faute. Les torts sont partagés. J'aurais pas dû t'en m'engager. Faire ses promesses avant d'agir. Tu vas être triste parce que je te quitte. Et on est triste quand on est quitté. C'est pas que la fin de l'histoire qui rend triste. C'est de savoir que l'on n'est plus aimé. Et j'ai pas l'air mais je suis dévasté. J'ai pas l'air mais je suis mal aussi. Mais ça fait plus d'une semaine que je le sais. Et que j'ai intégré que c'était fini. Qu'est-ce que j'y peux si la flamme est partie. On choisit pas d'aimer, c'est dans la chair. Toujours quand on quitte, on trahit. Mais l'amour c'est pas de l'humanitaire.
Joa ist eine Singer-Songwriterin aus Paris und Ben Mazoué ist irgendwas zwischen Rapper und Chansonnier. Er kommt aus Nizza. Für diesen Song über Trennung haben sie sich zusammengetan. Rüptür auf Bayern 2 im Büchermagazin. Das damit zu Ende geht. Danke fürs Zuhören, sagt das Team, sagt Judith Heidkamp. Nächste Ausgabe nächsten Montag.